Also ich habe. Sollen wir noch Predigt machen? Weil wir haben ja jetzt schon wirklich so gute Dinge gehört. Wenn ich das, wenn man das fragt, sagen alle immer doch, ne, ja, doch, mach mal. Machen das jetzt einfach. Das ist was anderes. Das ist jetzt noch nicht Predigt. Aber was mich so ein bisschen bewegt, das ist dieses Stehpult hier. Das hätte da mal jetzt so ein bisschen was geflickt, ne? Aber mich bewegt das irgendwie, dieses Stehpult, weil ich sehe, das löst sich einerseits hier so überall so ein bisschen auf. Der Lack geht ab. Und dann denke ich mir, oh nein, voll schade, ey. Und ich finde es so cool. Ja, irgendwie, ich hänge auch so ein bisschen an diesem Stehpult. Ich finde es irgendwie, ich finde das toll. Und dann denke ich auch, dann so ein anderes Stehpult, vielleicht gläsernd oder irgend so eine Kanzel oder so, entspricht mir nicht. Und das ist alles so schickimicki oder so, ja. Irgendwie stehe ich darauf, weil an so vielen Ecken bröselt auch mein Leben manchmal. Wisst ihr? Also das irgendwie symbolisiert das auch etwas für mich. Und ich hatte jetzt so gerade die Idee, das ist ja, besteht ja aus mehreren Teilen, ja, wie Gemeinde auch. Wir sind lebendige Steine, Bausteine. Und mit unseren Macken und Kanten, ich finde das halt einfach, es hat was. Wie wäre es, wenn wir einfach eine Collage daraus machen? Jedes einzelne Teil irgendwie bekleben, so wie wir das jetzt hier auch gemacht haben. Jeder Einzelne kann irgendwie was dran machen und wir halten einander und versteht ihr? Und wenn da mal wieder was anderes abgeht, dann können wir wieder was draufkleben und so halten wir einander. Ich finde das irgendwie cool. Diesen Gedanken einfach, können wir ja mal einfach bewegen, ich weiß nicht. Bevor man einfach so ein gläsernes Teil hier herstellt oder sowas, ha? Weiß nicht. Okay. Wir reden mal. Aber irgendwie, ich wollte euch das einfach mal nochmal so sagen, weil das für mich symbolisiert sowas auch. Wir haben so tolle Sachen jetzt hier gehört und dass Jesus heilen will und dann, ja, begeistert mich halt sowas. Predigt. Heute die Waffenrüstung Gottes. Ein alter Mann ging auf einen Spielplatz und setzte sich auf eine Bank. Er sah den Kindern beim Spielen zu und er freute sich an ihrem Lachen und Toben. Er beobachtete, dass einige Kinder lauter spielten und mit Stöcken aufeinander zeigten. Nach einer kurzen Zeit der Beobachtungen erkannte der Mann, um welches Spiel es sich da drehte. Und er rief die Kinder zu sich. Na, ihr Lieben, was spielt ihr denn da? Kinder antworteten, wir spielen Krieg. Der alte Mann schaute sie bedrückt an und sprach, Krieg ist aber doch keine schöne Sache. Spielt doch mal Frieden. Und die Kinder steckten begeistert ihre Köpfe zusammen und entgegnete dem Mann, wie spielt man Frieden? Eine kleine Anekdote, die aber doch sehr die Wahrheit und die Realität widerspiegelt. Gewalt, Eskalation, Tyrannei und Ausbeutung. Unsere Gegenwart ist voll davon. Und dann möchte ich heute Abend über eine Waffenrüstung sprechen. Heute Abend, heute Morgen. War schon ziemlich anstrengend jetzt die Zeit. Fühlt sich an wie abends. Also, wisst ihr, was gut ist? Ihr seid aufmerksam. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Eben, dann will ich jetzt über eine Waffenrüstung sprechen. Obwohl es doch mein, ja, innerster Wunsch ist, dass es eine solche Rüstung gar nicht gäbe, geschweige denn, dass sowas gebraucht wird. Ich bin kein Freund von militärischem Sprachgebrauch oder irgendeiner Art von Gewaltrhetorik. Um das gleich am Anfang zu sagen, ich denke, dass die paulinische Verwendung der Waffenrüstung dazu dient, den Christen in Ephesus etwas über das Evangelium, also die gute Nachricht zu verdeutlichen, wie wir es auch gleich sehen werden, damit sie gestärkt werden und dass ihr Glaube bewahrt wird. Und so beschäftigen wir uns also mit der Waffenrüstung oder wie es wörtlich eigentlich heißt. Die Vollwappnung. Und wir lesen miteinander den Text aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Und schließlich werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag und nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Seid also standhaft. Gürtet eure Hüften mit Wahrheit. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und, was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Paulus sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In Epheser 1, 17 bis 19 hat er in ähnlicher Weise schon davon gesprochen. Dort hat er für Weisheit und Offenbarung für seine Leser gebetet. Es ist die göttliche Macht, die uns erkennen lässt, dass Christus der Herr ist. Er uns liebt und uns seine Kinder nennt. Und darin ist er wahrhaftig, treu. Er steht zu seinem Wort. Und dieselbe göttliche Macht hat Paulus errettet und zu einem Diener des Evangeliums gemacht. Epheser 3, Vers 7. Und es ist genau diese Macht, die uns nun für uns zur Bewahrung auch in der Nachfolge wird. Es ist die Macht Gottes. Denn, ja, die brauchen wir. Paulus sagt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Wir, die wir doch in Fleisch und Blut also schwach sind. Sondern wir haben es mit etwas zu tun, was sich unserem sichtbaren Erfahrungshorizont entzieht. Das Böse und Teuflische hat zum Ziel, das gute Leben im Evangelium, das Leben der Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Und um dagegen zu bestehen, ruft Paulus dazu auf, stark zu sein. Die Stärke, die sie als angefochtene Christen brauchen, kann aber nicht aus ihnen selbst kommen. Sie bedürfen der Kräftigung durch den Herrn und durch die Macht seiner Stärke. Sie bedürfen der Bewahrung, also dieser Waffenrüstung, die nur Gott selbst schenken kann. Und somit greift Paulus hier ein bekanntes Bild auf. Er selbst schrieb diesen Brief in der Gefangenschaft. Eine absolute Grenzsituation. Er war nicht in irgendeiner Komfortzone, zu einer gemütlichen Szene, sondern in einer Situation der Ungewissheit. Umgeben von Aggression, Feindseligkeit, Minimalismus und Erniedrigung, da hielt er die Liebe, Barmherzigkeit, Hoffnung und den Frieden Gottes hoch. Ich denke, dass wir das oft gar nicht so wirklich begreifen, was Gefangenschaft damals bedeutet hat. Also ich werde mich hüten, irgendwie da was Absolutes drüber sagen zu können, als jemand, der in absoluter Freiheit lebt und noch nie in irgendeiner Art und Weise sowas erlebt hat. Wir können es erahnen, wir können es beschreiben, aber trotzdem kommen wir nie daran, was das so wirklich für Paulus bedeutet hat. So emotional können wir das, glaube ich, gar nicht so richtig begreifen. Und um ein wenig das vielleicht nachvollziehen zu können, müssen wir uns nur nochmal das Leben und die Gefangenschaft zum Beispiel von Alexei Nawalny oder andere politische Oppositionelle anschauen, die da massiv im Gefängnis gelitten ist sogar das falsche Wort, ja, aber die da Unglaubliches durchgemacht haben. Das Evangelium und die christliche Gemeinschaft war damals ein politischer Gegner des römischen Regimes. Und Paulus war umgeben von militärischer Sprache und Darstellungen. Und aus diesem Grund benutzt er das Bild einer Waffenrüstung. Nicht, weil er zu einem irdischen Kampf aufruft. Das sei ferne, würde Luther wahrscheinlich sagen. Er stellt das, was er aber erlebte, nun in den Horizont des Evangeliums des Friedens. Vermutlich hat er öfters zu sehen bekommen, wie die Soldaten sich mit ihrer Berufsbekleidung für den Tag vorbereiteten. Denn er schildert die Bestandteile der Waffenrüstung so, wie man sie nach der Reihenfolge auch anlegte. Also, zieht an den Gürtel. Zieht an den Brustpanzer. Zieht an die Stiefel, zieht an das Schild, zieht an den Helm, zieht an das Schwert. Nehmt das Schwert. Ja, also den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Friedens, das Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Und in dieser sowie in den folgenden zwei Sonntagen möchte ich mit euch diese sechs Bestandteile einer Waffenrüstung anschauen. Die einzelnen Ausrüstungsgegenstände und Sinnbilder genauer betrachten und in den Alltag mit euch übertragen. Wenn Paulus hier von Waffenrüstung, also wörtlich Vollwappnung, spricht, dann meint er die Ausrüstungen eines voll bewaffneten Fußsoldaten der damaligen Zeit. Alle Gegenstände, die Paulus aufzählt, bis auf das Schwert, sind Schutzwaffen, keine Angriffswaffen. Wir müssen also nicht selbst den Kampf mit den Mächten suchen. Denn nach Kapitel 1 hat Jesus sie nämlich besiegt. Aber wir müssen auf der Hut sein. Und heute beginnen wir mit den ersten zwei Ausrüstungsbestandteilen derer, die auf dem Laufsteg der römischen Besatzungsmacht vor Paulus auf- und abmarschierten. Dem Gürtel der Wahrheit und der Panzer der Gerechtigkeit. Und ich stelle mir das so vor, wie Paulus so im Gefängnis saß und diesem bunten Treiben der römischen Soldaten zuschauen konnte. Vermutlich hat er sehr viel mitbekommen, beobachtet und analysiert. Er hat versucht zu verstehen, Acht zu geben. Und was er da erlebt, dann im Licht des Evangeliums zu deuten. Es geht uns ja auch manchmal so, ne? Wenn wir Dinge so beobachten, wenn wir Dinge mitbekommen, wenn wir mal achtsam sind, dann kriegen wir so einen Gedanken und können das so dann mit einem schönen Gedanken des Evangeliums in Verbindung bringen. Und ich glaube, dass das Paulus auch so ging. Der hatte Zeit, der hat da gesessen und hat wahrscheinlich sehr viel einfach mitbekommen und hat dann auch solche Gedanken bekommen. Und deswegen dieses Bild dieser Waffenrüstung, die er jetzt an die Gemeinde in Ephesus weitergeben möchte. Und so beginnt er nun mit dem Gürtel der Wahrheit. Hier nochmal ein Bild eines römischen Soldaten der damaligen Zeit. Ein Soldat hatte in der Regel ein langes Untergewand an. Und um für den Kampf bereit zu sein, also ein langes Untergewand, was weit war. Und um für diesen Kampf bereit zu sein, musste dieses Gewand hochgerafft und umgürtet werden, um sich entsprechend bewegen zu können. Ja, das kann man sich ja vorstellen, wenn es dann richtig heiß hergeht, dann ist das nicht sehr förderlich, wenn ich so ein langes Gewand irgendwie habe, was mich irgendwie einschränkt. Also musste es hochgerafft werden und zusammengezurrt werden. Und wenn wir uns das mal vorstellen, dass dieses Gewand während dem Kampf sich löst, so bringen all die anderen Gegenstände vermutlich relativ wenig. Dieser Gürtel war also nicht nur einfach dafür da, dass ich so ein Schwert da irgendwie reinstecken kann oder sowas. Nein, dafür war dieser Gürtel nicht. Er hatte eine viel größere Bedeutung. Freiheit. Und daher sagt Paulus, umgürtet euch mit Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Im Griechischen steht hier das Wort Aletheia. Paulus, als ein sehr guter Kenner des Alten Testaments, hat hier sicher die Stelle aus Jesaja vor Augen, wo der Prophet über den Messias und sein Friedensreich schreibt: Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und wisst ihr, was interessant ist? Dort, wo das Wort Treue hier in der Luther-Übersetzung steht, da steht in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, das Wort Aletheia. Wahrheit. Aletheia wird hier für ein hebräisches Wort verwendet, das zum einen Wahrheit, aber vor allem Treue, wie Luther es übersetzt, Ehrlichkeit und Beständigkeit bedeutet. Während die westliche rationale Welt den Begriff der Wahrheit auf die Kategorie von richtig, falsch beschränkt hat, ist der hebräische Begriff viel ganzheitlicher zu verstehen. Und dieses alttestamentliche Verständnis verbirgt sich also hinter dem griechischen Wort von Paulus, das in unserem Text hier steht, Aletheia. In erster Linie geht es hier um das Evangelium. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die von falschen Lehren und Ideologien umgeben war. Es war eine Gefahr, dass die Gemeinde sich von ihrer eigentlichen Wahrheit entfernt, weil Schein und Träumerei und Gesetzesgläubigkeit das Werk Christi klein und zweifelhaft machten. Die Christen in Ephesus würden so ihrer Freiheit beraubt, versteht ihr? So was wie, sollten die Worte vom Kreuz wirklich wahr sein? Müssen wir nicht eigentlich mehr tun? Sind die Werke nicht doch irgendwie wichtig? Gibt es da nicht auch irgendwelche andere Konzepte, Weltanschauungen, Philosophien, die sich mit Jesus kombinieren lassen? Ist doch auch ganz cool. Nein, gibt es nicht. Es ist allein sein Werk. Seine Macht des Kreuzes und der Auferstehung. So lesen wir das schon in Kapitel 1, 17 bis 19. Es ist allein das Werk von Jesus. Und darin ist dieser Jesus treu. Ihr könnt euch auf sein Wort verlassen. Da gibt es kein Jesus und, Jesus plus, Jesus und dies und das. Dann ist das wahr. Nein, es ist allein das Werk von Jesus, das uns vor Gott bestehen lässt. Und darin ist dieser Jesus wahrhaftig. Darin ist er treu. Darin ist er beständig. Vermutlich, so kann ich mir vorstellen, hat Paulus in dieser Zeit, dieser Gefangenschaft, in diesem dunklen, dreckigen Loch, komplettes Gegenteil erlebt. Zynisch und sarkastisch könnten die Soldaten auf seine Frage, wann werde ich hier endlich wieder freigelassen, geantwortet haben: Ja klar, klar, morgen wirst du freigelassen, ganz bestimmt, sicher, Logo, morgen ist es soweit. Und am nächsten Tag? Paulus wahrscheinlich dann gedacht so, ey, ihr Drecksäcke, habt doch gestern gesagt, dass, ja? Also komme ich heute frei? Ja, nee, heute, aber morgen sicher. Ja, ja. Oder irgendwie so. Ne? Das, mein, vielleicht war, ist das nicht so vorgekommen, aber so stelle ich mir das vielleicht auch vor. Ja? Der Kontrast zwischen dem, was ich an Wahrheit und Treue und Beständigkeit um mich herum erlebe, im Kontrast zu der Beständigkeit und Treue der Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Hm? Paulus will seinen Lesern hier klar machen, dass diese Treue Gottes bleibt, sie wirklich Freiheit bedeutet und somit die Grundlage unseres Glaubens bildet. Und diese im Evangelium geoffenbarte Wahrheit, sie rettet, Kapitel 1, Vers 13, und sie heiligt, Kapitel 4, 24. Sie rettet und heiligt die Christen in Ephesus und somit auch uns. Und deshalb umgürtet euch mit dieser Wahrheit. Was tun wir, wenn sich dieser Gürtel mal ein bisschen löst? Welche Strategien haben wir, um darin wieder gefestigt zu werden? Das Wort Gottes lesen. Was noch? Beten. Weiter? Hat einer noch Ideen? Was tun wir, wenn sich dieser Gürtel etwas löst? Man die Hose wieder hochziehen muss. Ja, wie binden wir denn das fester? Ja? Vom Wort Gottes. Was noch? Ein Loch enger? Ich wünsche mir gerade ein bisschen abzunehmen, dass ich wieder ein Loch enger machen kann. Nee, was gibt's noch? Bitte? Wenn nötig, umkehren? Ja. Mhm. Eine wichtige Sache noch. Hilfe suchen. Mich ermutigen lassen. Ja, genau. Und wisst ihr, weil diese Wahrheit als Grundlage unseres Lebens auch so prägend ist, sollte auch unser Leben von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, von Treue und Beständigkeit geprägt sein. Weil es die Grundlage unseres Lebens ist, ist es okay, dass wir zu dem anderen hingehen und uns Hilfe suchen und dass wir Hilfe anbieten. Und dass wir ehrlich sind, ehrlich zu uns, zum anderen, dass wir aufrichtig sind und dass unsere Worte auch von Treue und Beständigkeit geprägt sind. Und nur wenn unsere Gedanken und Gefühle von Wahrheit und Treue geordnet und gelenkt sind, kann unser Glaube in einer bewegten Welt bestehen. Wirklich? Ist das so? Würde wahrscheinlich jetzt der Autor von Psalm 73 sagen. Ja? Wirklich? Ich weiß nicht, wenn ich mir das so da angucke, geht es den anderen viel besser. Oder? Da ist das überhaupt nicht davon geprägt und guck mich an, mein Kasten bröckelt. Ha? Kann nicht sein. Ich glaube aber, dass das wahr ist. Und damit der Glaube an Gott seine Kraft in dieser Welt entfalten kann, darf er nicht der Willkürlichkeit ausgesetzt sein, sondern er muss das sein, was er zutiefst ist: Wahrhaftigkeit, Treue, Beständigkeit. Und wie steht es nun mit unserer Wahrhaftigkeit, unserer Treue und Beständigkeit? Das darf sich jeder selber im Laufe der nächsten Zeit, der nächsten Tage fragen. Kommen wir nun zum Panzer der Gerechtigkeit. Seid also standhaft, gürtet eure Lenden mit Wahrheit, zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. In einem Atemzug nennt Paulus hier neben dem Gürtel der Wahrheit den Panzer der Gerechtigkeit, den Panzer der Dikaiosyne im Griechischen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist das. Der Gegenstand, den Paulus hier vor Augen hat, das war ein Ketten- oder Muskelpanzer, heißt es. Es war schweres Material, der über den Körper gezogen wurde, um was zu tun? Um die wichtigsten Organe zu schützen. Und das wichtigste Organ? Das Herz. Die Brust ist der Sitz des Herzens, also unserer Zuneigungen und unseres Willens. Im Herzen werden unsere Entscheidungen getroffen. Und deswegen heißt es auch in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche sind cool. Die haben immer irgendwie was Wahres, ne? Das ist ja Wort Gottes, ja. Die Sprüche, ich finde die super, ne? Lest mal die Sprüche. Und wieder hat der Apostel Paulus ein Bibelwort im Sinn, wenn es um diesen Brustpanzer geht. Jesaja 59, Vers 17. Er zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer. Jesaja spricht hier davon, wie Gott die Sünde des Volkes überwindet. Haben wir ja eben auch schon vor der Predigt einiges gehört. Er ist der, der für die Gerechtigkeit sorgt. Er ist es, der für die Dikaiosyne, für die Gerechtigkeit sorgt, die vor Gott gilt. Im Kampf steht der Christ nicht mit einer abgewetzten Selbstgerechtigkeit oder einem unrechten oder gerichteten Leben, das ihn für die Auseinandersetzung vollkommen disqualifiziert dem Feind gegenüber. Sondern er ist von Gott gerecht gesprochen. Punkt. Um Jesu willen. Und durch die Kraft eben dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, steht er in einem ganz neuen Leben. Epheser 4, 24. Also das, was hier gesagt wird, ist etwas, was Paulus auch vorher schon entfaltet hat. Ja? Als ein Mensch, dessen Leben recht ist vor Gott, ist er geschützt und bewahrt gegenüber den feindlichen Lügen und Anschuldigungen und den psychologischen Kleinmachereien derer Mächte, die sich in unseren Gedanken einschleichen und uns was anderes erzählen wollen. Kennst du das aus deinem Alltag? Kennst du Lügen wie, ja, wenn Gott mich wirklich kennt, dann glaube ich nicht, dass seine Liebe für mich von Dauer ist. Oder, hey, ich bin doch mega, ha? Gott sieht, was ich alles kann und wie ich all diesen Dingen trotze und meinen Weg gehe. Also, er kann mich doch nur gerecht sprechen. Oder, hey, die Sache mit Gott ist ja gar nicht so sicher. Wer weiß, ob das alles so stimmt. Nimm das mal alles nicht so ernst. Oder Anschuldigungen wie, und wieder bist du der gleichen Sache erlegen. Schon wieder hast du versagt. Daher bist du bei Gott auch nur zweite Wahl. Ja, du kennst dich selbst doch am besten. Du solltest lieber Gas geben, damit Gott es sich nicht nochmal anders überlegt. Das ist gar nicht so lustig, weil ich habe diese Dinge selbst auch schon in der Seelsorge gehört oder auch selbst schon im Herzen gehabt. Oder diese psychologischen Kleinmachereien, vielleicht kennt ihr das auch. Weil du dein Leben nicht auf die Reihe bekommst, bist du auf der Agenda Gottes bloß eine Randerscheinung. Bist gar nicht so wichtig. Du bist schwach, deshalb hast du das Gefühl, Gott nicht so zu erfahren wie andere. Du musst mehr Kraft investieren und daran arbeiten, damit Gott dir gnädig ist. Oder gib dich einfach mit dem zufrieden, was aktuell ist. Ja? Sei froh, dass du überhaupt dabei sein darfst. Riskier lieber nichts und halt dich zurück. Das ist ja etwas, womit wir vielleicht aufgewachsen sind. Mit einem mangelnden Selbstwertgefühl oder mangelnden Selbstbewusstsein. Dass man sagt, eigentlich hast du ja gar nicht mehr verdient. Sei froh mit dem, was du hast. Ha? Da gibt es andere, hey, da ist das richtig. Da ist das richtig am Platz. Das sind Lügen, Anschuldigungen, psychologischen Kleinmachereien. Das sind Gedanken, die sich hier einnisten und die uns zum Verhängnis werden, die uns zum Stolpern bringen. Wer von Gott gerecht gesprochen ist, der ist ein vollwertiges Gotteskind. Gottes Liebe ist vollkommen und äußert sich auch vollkommen, ungeteilt und im Leben absolut beständig. Denn so heißt es auch im Römerbrief Kapitel 8, 31 bis 34. Was wollen wir dem noch hinzufügen, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Was wollen wir dem noch hinzufügen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der Recht spricht. Wer will da verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt worden ist. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Er tritt für uns ein. Ich habe das jetzt extra mal so betont, weil ich glaube, dass das Herz von Paulus war. Paulus kannte sich gut aus. Er war vom Leben geprägt. Und deswegen denke ich, dass er sehr praktisch orientiert war. Immer das Leben vor Augen. Wie oft hört man irgendwelche Vorträge oder Predigten oder Ähnliches, und ihr dürft mir das auch gerne spiegeln, wenn das so ist, was völlig verkopft ist und rational, philosophisch. Und da haben wir aber einen Paulus, der das Leben kennt, absolut praktisch auch orientiert. Immer das Leben vor Augen, aber auch die Realität des Todes. Paulus war ein Beschenkter. Er hat die Freiheit Gottes gespürt und auch angenommen. Was für ein Gefühl, wenn man wieder atmen kann. Was für ein Gefühl, wenn man wieder atmen kann. Und ihr könnt euch das ja vorstellen, ihr habt das selber wahrscheinlich erlebt. Das will man gern Leuten weitergeben und sagen, hey, atme doch mal tief ein. Atme mal das Evangelium ein. Wie schön ist das? Ah. Aber zu groß ist die Gefahr, dass Menschen durch Anfeindungen dieses Geschenk vergessen oder für etwaige Lügen und Schmeicheleien wieder verkaufen. Zu groß die Gefahr, dass Menschen selbst nicht mehr für Gerechtigkeit eintreten. Nicht mehr das Leben, was das Evangelium zutiefst ist. Frieden, Versöhnung, Shalom, Liebe. Zu groß die Gefahr, dass es sich mit anderen Dingen vermischt, die alles andere sind als Frieden und Gerechtigkeit. Gott weiß um diese Gefahren. Und wenn das Leben mal schwer wird, man in den Abgrund schaut oder teuflische Mächte mir versuchen, andere Dinge unter die Nase zu reiben und als wertvoller, wichtiger und standhafter zu verkaufen, ja, dann brauchen wir eine Schutzausrüstung. Und die ist uns mit Jesus gegeben. Wisst ihr, als mein Leben so richtig schwer wurde, da hat mir der Gürtel und der Brustpanzer gefehlt. Ich war verwundbar und ich glaubte, dass ein anderer Weg einfacher oder gerechter wäre. Doch ich wurde enttäuscht. Viele schlechte Gedanken schleichen sich in das Herz, wenn wir es nicht schützen. Und viele schlechte Gedanken entziehen dem Leben das Lebendige. Der Gürtel der Wahrheit und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Den Gürtel haben die Soldaten selber angelegt. Die rafften ihr Gewand hoch, schnürten es fest. Für den Brustpanzer, da brauchte man nicht selten ein wenig Hilfe. Menschen wussten das. Um einen solchen Panzer nämlich richtig anzulegen, und es war ja keine irgendeine Lulli-Lulli-Situation, wo das egal ist, wie der sitzt, sondern der musste ja richtig sitzen, dieser Brustpanzer. Und da war es halt einfach manchmal ratsam, sich Unterstützung zu holen. Als Jugendlicher bin ich mit meinem Fahrrad Downhill gefahren. Ja? Also so extrem, recht intensiv an sehr gefährlichen Stellen. Und diese Art kam damals so gerade auf und ich war so richtig stolz, hey, ich bin Downhiller. Ja? Die ersten Downhill-Bikes kamen raus und ich hatte ein echt gutes. Und da durfte ein Brustpanzer nicht fehlen, der meine Wirbelsäule schützt oder meine Schultern. Aber es war gar nicht so einfach, dieses Ding, also diese ersten Dinger, die es da gab, anzuziehen. Es war gar nicht so einfach. Vor allem auch so, dass er halt richtig saß. Und nicht selten haben meine Eltern dann nachgeholfen, wenn er an der einen oder anderen Stelle schief war. Diese Unterstützung war gut und wichtig. Und wisst ihr was? Dafür gibt's Gemeinde. Diesen Brustpanzer anzuziehen. Oder mal zu sagen, oh, ey, irgendwie kneift es grad, sitzt nicht so. Ha? Ist da eine Falte irgendwo? Oder so, ja? Und dann mal nachzufragen, kannst du mir helfen? Wo brauchst du Unterstützung, den Gürtel der Wahrheit in die Hand zu nehmen? Und ist dein Brustpanzer an irgendeiner Stelle etwas schief oder drückt und klemmt es ein wenig? Schaust du manchmal weg, wenn du für Gerechtigkeit einstehen könntest? Wisst ihr, als Gemeinschaft sind wir füreinander da. Und auch deswegen finde ich nochmal dieses Bild mit diesem Stehpult und dass es bröckelt und manchmal schief ist oder so, eigentlich gar nicht schlecht. Das war jetzt nicht so geplant, ganz ehrlich nicht. Das war ein spontan. Ja. Dass wir uns daran erinnern, zu trösten, dass wir einander ermutigen und auch ermahnen, dass wir einander unterstützen und in dem Bild von Paulus zu bleiben. Es ist einfach schwer, als Alleingänger loszuziehen. Damals für die Soldaten unverständlich, wenn einer allein losmarschiert. Es ist besser, gemeinsam unterwegs zu sein. Und dazu lade ich dich heute Morgen ein. Ich freue mich, dass es heute so viele sind. Ich habe euch gesagt, wir brauchen die Stühle noch irgendwann. Ich finde das schön, weil das ist für mich Gemeinde, das ist für mich Familie. Und dass wir uns auch heute, nicht nur jetzt hier während der Predigt, dass wir da hören und sie euch da nur ermutigen lassen, sondern auch hinterher, wenn irgendwo der Schuh drückt, nee, bei den Schuhen sind wir noch nicht, wenn irgendwo der Panzer drückt oder der Gürtel, ja, dann, hey, wir sind eine Familie, ha? Und deswegen haben wir jetzt auch da drüben das schön eingerichtet. Ja, danke an das Team, wo ihr hingehen könnt und da gibt's Knabbereien und anderes Zück und da hinsetzen und dann seid einfach offen, wenn es irgendwo drückt. Dann geht zu jemandem hin und sagt, können wir uns mal setzen und hast du irgendwie ein Bibelwort für mich, weil irgendwie ist es gerade. Das ist ein bisschen uneben in meinem Leben, da bröckelt's irgendwo, ja? Und vielleicht kannst du da gerade irgendwie was Gutes drüber machen, ha? Dazu möchte ich dich einladen. Amen.